Radio 1. Die Profis.
Und Sie können ja selber mal mit drüber nachdenken. Was glauben Sie, sind Kirchen ein besonders unsicherer Ort für Kinder und Jugendliche? Man kann zumindest den Eindruck kriegen, aus keiner anderen Institution dringen so viele Missbrauchsberichte nach draußen, also Berichte von sexualisierter Gewalt an Kindern. Drei Theologen der Universität Basel betreiben nun eine interdisziplinäre Ursachenforschung dafür, warum die Täter und Täterinnen in den Kirchen vom Seelsorger zum Seelenräuber werden konnten. Einer der Herausgeber dabei ist der evangelische Professor für systematische Theologie und Ethik Matthias Wirth. Guten Tag, Herr Wirth.
Ja, grüße Sie von der Universität Bern.
Bern, Entschuldigung, Bern. Was hat Sie veranlasst, dieses Buch zu schreiben, diese Studie oder verschiedene Studien zusammenzufassen unter diesem Titel?
Ja, wir haben es deshalb gemacht, weil noch ganz viele Fragen offen sind. Bisher wird die Diskussion hauptsächlich von Kirchenverantwortlichen geführt. Es geht scheinbar um Rechtsgutachten, Regularien, manchmal auch um die Implementierung von Prävention. Aber es geht sozusagen nicht an die Substanz und das wollten wir grundlegend ändern.
Glauben Sie, dass kirchliche Kontexte einen besonders guten Nährboden bieten für Täter, die nach Zielen suchen, an denen sie ihre sexualisierte Gewalt ausleben können?
Also ich würde grundsätzlich nicht verschiedene Kontexte gegeneinander ausspielen. Es gibt viele Strukturen, die für Kinder und Jugendliche gefährlich sind. Wir sollten da insgesamt wachsam sein. Aber in der Tat, Sie haben recht, religiöse Kontexte, auch die Kirchen, haben ganz besondere Strukturen, die heikel sind. Und zwar deshalb, weil hier Autorität maximal hoch sein kann. Also wenn sich Täterinnen und Täter irgendwie auf eine Gottinstanz berufen, dann werden sie so unantastbar, dass die Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, aber auch für andere abhängige Personen umso schwieriger wird, zu erkennen, dass an ihnen Gewalt ausgeübt wird und sich auch dagegen zu wehren.
Wie würden Sie die Funktion dessen beschreiben, was da genau passiert?
Ja, also in den christlichen Kirchen insbesondere gibt es einige Themen, einen bestimmten Habitus, der dazu führt, dass sozusagen Ermöglichungsbedingungen für sexualisierte Gewalt geschaffen werden. Ich sage Ihnen mal ein klassisches Beispiel, das ganz einfach zu erkennen. Die Rede von Brüdern und Schwestern in der christlichen Gemeinde hat einerseits was Tolles, etwas Solidarisches, hat etwas von Gemeinschaft. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um Brüder und Schwestern in einem engen Sinne. Wenn das aber immer wieder gesagt wird, führt das dazu, dass man schwer die Chance hat, je nachdem, wie abhängig man ist, sich davon abzugrenzen. Ja? Also ein Bruder, eine Schwester, da ist man maximal tolerant, maximal inklusiv. Und wenn jetzt der Täter, die Täterin sozusagen den Status des Bruders oder der Schwester hat, dann können wir alle leicht erkennen, dass es schwer ist, sozusagen hier gegen vorzugehen, Kritik zu äußern, sich zurückzuziehen und so weiter.
Als würde es in meiner eigenen Familie passieren.
Genau, da passiert natürlich sexualisierte Gewalt auch, da geht es dann um andere Probleme. Aber in den christlichen Kirchen, wie auch in anderen Religionen, aber in den christlichen eben auf eine besondere Art, gibt es solche Themen und Arten und Kulturen, die sozusagen nicht an sich schlimm sind, aber die hochambivalent sind und daraufhin bisher noch nicht in nötiger Weise durchschaut sind.
Können Sie schon die Frage beantworten, ob kirchliche Kontexte potenzielle Täter ganz besonders anziehen oder ist es eher umgekehrt, dass Menschen erst in diesen kirchlichen Kontexten auf Ideen kommen, die sie besser lassen sein würden?
Also wir haben nicht empirisch geforscht, ich kann das nicht letztgültig sagen, aber was wir sozusagen insgesamt aus der interdisziplinären Forschung wissen, ist, dass zum Beispiel das Zölibat keine Menschen dazu macht, sondern eher die erste These stimmt, die Sie formuliert haben. Ich will jetzt nicht für alle Kontexte garantiert sagen, aber eher ist die Neigung so, dass Täterinnen und Täter unbewusst eben Berufe wählen, wo sozusagen es sehr einfach möglich ist, sozusagen potenzielle Opfer oder Menschen, die eben Ziele von sexualisierter Gewalt werden, anzusprechen. Das ist der Beruf des Lehrers, der des Arztes, aber eben auch der des Pfarrers, der Pfarrerin, ja. Und dann treffen sie eben auf Strukturen, wie ich es angedeutet habe, die wirklich als Ermöglichungsstrukturen erscheinen.
In Ihrer Buchankündigung lese ich die Prämisse, jetzt kommt ein sehr komplizierter Satz, dass die Erfahrung sexualisierter Gewalt im Kontext kirchlicher Institutionen die Akzeptanz zugrunde liegender theologischer und seelsorglicher Annahmen ändert. Übersetze ich das richtig mit, wenn das nicht aufhört mit der Vergewaltigung von Kindern, dann nimmt uns keiner mehr unseren christlichen Auftrag ab?
Also das ist sozusagen die erste Folgerung und die ist selbstverständlich und offensichtlich. Also ein Ort, der sozusagen eigentlich ein Schutzraum sein will, der besonders ein Fokus liegt auf Menschen, die verletzlich sind. Wenn dort sozusagen exzesshaft Gewalt stattgefunden hat, dann ist das sicherlich ein ganz, ganz großes Problem für die Kirchen. Wir meinen es aber noch in einem zweiten Sinne. Wir meinen es auch konstruktiv. Wir meinen, dass wenn wir diese Geschichten und die Gegenwart davon jetzt in aller Offenheit sehen, dann müssen wir endlich anfangen, eben zugrunde liegende Konzepte. Wie denken wir zum Beispiel über Kinder? Wie denken wir über über Frauen, wie denken wir über Körper, wie denken wir über Versöhnlichkeit, dass wir all diese Sachen auf ihre Ambivalenz hin deutlich machen, um damit wirklich potent Kinder, Jugendliche und andere abhängige Personen schützen.
Sie thematisieren selbst, dass in der Aufarbeitung der sogenannten Missbrauchsskandale in der Kirche nun erstmals die Wissenschaft was vorgelegt hat, was Fundiertes und nicht immer nur kircheninterne Untersuchungen. Aber wenn das Buch am Theologischen Seminar in Bern entstanden ist, herausgegeben von Theologen, wie fern kann es der Kirche denn dann wirklich sein?
Ja, also Theologie an den Universitäten ist nicht der verlängerte Arm der Kirchen, ganz dezidiert nicht. Das ist das Besondere im deutschsprachigen Raum, dass Theologie an den Universitäten stattfindet. Das heißt, wir sind sozusagen überhaupt den Kirchen nicht rechenschaftspflichtig. Wir sind gerade umgekehrt die kritische Instanz, an der die Gesellschaft ein Interesse hat, die auf Kirchen und kirchliche Vollzüge reflektiert. Trotzdem haben Sie recht, oft sind wir natürlich Leute, die auch einen positiven und aktiven Bezug zur Kirche haben. Deswegen haben wir aber auch Kenntnis. Also ich glaube, in unserem Buch sind Strukturen angesprochen, die die immanente Perspektive voraussetzen. Es braucht Leute, die auch genau wissen, was für Topoi werden da gewählt, was für ein Habitus gegenüber Kindern, Jugendlichen, Frauen, Transpersonen, homosexuellen Personen wird gewählt, um hier kritisch wirklich präzise zu sein. Und wir haben es interdisziplinär gemacht. Das war uns wichtig. Also wir haben nicht geglaubt, die Theologie kann das alleine lösen. Die Theologie im Konzert mit angrenzenden Fächern, Psychologie, Philosophie, Geschichte und so weiter, ist hier gefragt.
Und wer mehr wissen will, sollte sich tatsächlich einlesen. Ist ein dicker Wälzer geworden mit dem Titel Sexualisierte Gewalt in kirchlichen Kontexten. Einer der Herausgeber ist der evangelische Professor für systematische Theologie und Ethik an der Universität Bern, Matthias Wirth. Herr Wirth, Ihnen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
Ich danke Ihnen.